Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Folge 312. Deutschland steigt aus der Atomkraft aus. Na, und nu?
Wir halten auch noch nicht das jetzt für das letzte Wort. Das letzte Wort über die Kernenergie ist nicht gesprochen.
Ja, Markus Söder glaubt, das Ding ist noch nicht durch. Wir wollen aber tatsächlich in diesem Podcast nicht nochmal sprechen über die zahlreichen politischen Positionsbestimmungen, die wir in diesen Tagen sehen. Das wird nicht nochmal nachgeturnt, sondern wir gucken auf das, was jetzt eigentlich kommt. Drei große Fragen: Versorgung, Rückbau und Endlagerung. Das sind die Themen in dieser Ausgabe des Politik-Podcasts, für die ich zwei Kollegen aus den Bundesländern zugeschaltet habe. Zum einen Michael Watzke, unser Bayern-Korrespondent, sozusagen auch der Experte für die Gemütslage von Markus Söder, heute mit einem Blick auf die Versorgungslage, die sich in Bayern ergeben wird. Hallo, schön, dass du da bist.
Servus aus München.
Und dann ist Axel Schröder zugeschaltet, unser Reporter aus Hamburg, der sich schon seit vielen, vielen Jahren auch mit dem Thema beschäftigt, auch die Endlagerfrage im Blick hat, jetzt kürzlich im AKW Brunsbüttel sich den Rückbau angeguckt hat. Moin Axel, schön, dass du da bist.
Moin aus Hamburg.
Und ich bin Ann-Kathrin Büsker, Korrespondentin für Energie- und Klimapolitik hier im Hauptstadtstudio und entsprechend auch mit einem Blick auf diese Thematik. Wir wollen über die großen Fragen des Danach sprechen heute und ich würde euch einfach mal eine These zuwerfen und ihr könnt euch dazu verhalten. Und meine These wäre, mit dem Abschalten der Kernkraftwerke, die wir jetzt am Wochenende sehen, steht Norddeutschland in Sachen Energieversorgung deutlich besser da als Süddeutschland.
Das stimmt. Also definitiv. Und ich habe mich bei Recherchen zu diesem Thema, wenn es darum geht, wo weht der Wind am stärksten, wo gibt es am meisten erneuerbaren Strom in der Bundesrepublik, da fand ich es immer total spannend, dass viele Ökonominnen und Ökonomen gesagt haben, das ist tatsächlich möglicherweise eine Art Game Changer, was sozusagen die Industriedichte auch in Deutschland angeht. Da gibt es ja diese ökonomische Regel, da wo die Energie ist, da geht auch die Industrie hin. Und das erklärt vielleicht auch ein bisschen die Panik in Süddeutschland, dass gesagt wird, Mensch, wir haben eben nicht die Möglichkeiten, Offshore-Wind zu erzeugen und diese Fläche, um so viel Windkraft zu installieren, dass ihnen tatsächlich so ein bisschen bang wird, was auch die Wirtschaftskraft angeht.
Absolut. Ich habe ähnliche Stimmen gehört, wenn ich als Korrespondent unterwegs bin bei Wirtschaftsunternehmen. Und wir haben ja nun viele hier in Bayern, in München, in Franken. Wir haben das Chemiedreieck in Burghausen. Vergisst man oft. Man denkt bei Chemie oft an Nordrhein-Westfalen. Aber einer der größten Chemiezentren in Deutschland ist in Burghausen in Oberbayern. Dort wird vor allem zur Produktion von Silizium, also das, was man für Chips braucht, teilweise an manchen Tagen, wenn man es hochrechnet, etwa 1% der gesamten Energiemenge in Deutschland verbraucht. Das ist unfassbar viel. Also da wird viel Energie verbraucht. Dort gibt es natürlich auch Wasserkraft. Ich habe neulich erst berichtet über die Eröffnung eines neuen Wasserkraftwerkes an einem Innkanal, der jetzt ungefähr doppelt so viel Strom produziert wie in den vergangenen Jahrzehnten, Jahrhunderten. Aber die Energie fehlt. Denn wenn die Atomenergie in Bayern nicht mehr da ist, die Windenergie noch lange nicht so stark ausgebaut worden ist und wahrscheinlich auch nicht so stark ausgebaut werden kann, wie es jetzt die CSU plötzlich möchte. Solarenergie ist wichtig in Bayern. Da ist Bayern Marktführer, aber die gibt's halt auch nur am Tag und da ist die Versorgungssicherheit schwierig. Gaskraftwerke, das hat nie so geklappt. Auch vor dem Ukraine-Krieg war das immer schon schwierig mit den Gaskraftwerken in Bayern und jetzt fällt das noch stärker weg. Also Bayern hat da ein Problem.
Aber das finde ich ganz bemerkenswert, dass das ja eine Problemlage ist, die total absehbar war. Also, dass die Atomkraftwerke abgeschaltet werden, das hat die CSU mit entschieden in der Bundesregierung unter Angela Merkel. Das heißt, man hätte viele Jahre Zeit gehabt, sich auf eben diese Situation vorzubereiten. Stattdessen wurde aber unter Seehofer ja auch der Ausbau der Netze noch, ich sag's jetzt mal zugespitzt, aktiv verhindert. Also indem man auch gesagt hat, nee, wir machen das alles als Erdkabel und nicht überirdisch, um irgendwie die Menschen stärker davon zu überzeugen. Also ist man nicht irgendwie sehenden Auges jetzt in eine schwierige Situation hineinmarschiert, die man eigentlich hätte ändern können?
Absolut. Und das vor allem der große Fehler war, dass man den Ukraine-Krieg oder die Schwierigkeiten mit Russland nicht vorhergesehen hat. Und kann man im Nachhinein sagen, das hat ja niemand. Aber so einfach ist es nicht. Also sich so abhängig zu machen von Russland und kein Bundesland in Deutschland. Ich glaube, nicht mal die ostdeutschen Bundesländer waren so stark abhängig, jedenfalls wenn man die Gesamtmenge der Energie sieht, wie Bayern von russischem Gas. Denn Bayern ist ein Industrieland und will es bleiben. Und man hat eben große Gaskraftwerke gebaut, die dann sozusagen als Puffer gedient hätten. Die sind ja auch an sich schön. Die können noch viel besser Schwankungen abpuffern als Atomkraftwerke. So ein Atomkraftwerk, bis man das hochgefahren hat, das dauert. So ein Gaskraftwerk, zack, dann drückt man einen Knopf und schon hat man die Energie da. Mhm. Aber die ist eben jetzt nicht mehr da. Und die wird auch nie mehr in der Menge kommen über LNG. Und ja, da hat man einen Fehler gemacht. Die CSU hat diesen Fehler gemacht, auch aus Wahlkampfgründen, weil sie sich mit den Bürgern nicht anlegen wollte. Sowohl was Windanlagen angeht, als auch was Leitungen angeht. Und jetzt ist der Schlamassel da. Und Söder muss viel tun in den nächsten Jahren, um Bayern aus diesem Schlamassel rauszubringen.
Wollte ich gerade sagen, also diese 10H-Regelung, also dass sozusagen die Windkraftanlagen besonders weit von besiedelten Bereichen wegstehen müssen, ist ja auch eine bayerische Spezialität, wo man im Norden gedacht hat, okay, Wildwuchs will niemand, aber diese 10H-Regelung bremst ja den Ausbau der Windenergie komplett aus.
Ja, es ist gar nicht mehr so die 10H-Regel. Die ist aufgeweicht worden in Bayern und erstaunlicherweise hat die 10H-Regelung in der Öffentlichkeit, glaube ich, so höre ich auch von Fachleuten, eine größere Rolle gespielt als tatsächlich vor Ort. Denn auch jetzt, wo die 10H-Regel in großen Teilen aufgeweicht ist und so nicht mehr gilt, ist es immer noch unglaublich schwer, Windkrafträder in Bayern zu bauen. Und das hat vor allem mit zwei Dingen zu tun, mit Widerstand vor Ort, der immer noch eine große Rolle spielt und trotz 10H-Aufweichung nicht so einfach abgeschüttelt werden kann. Und er hat auch damit zu tun, dass die Genehmigungsverfahren in Bayern so lange dauern, dass die Genehmigungsbehörden lange brauchen. Und deswegen gibt's in Bayern aktuell, glaube ich, 5 Verfahren für neue Windräder. Das ist extrem wenig. Also Bayern hat noch jede Menge Platz, hat noch jede Menge Potenzial, aber auch aktuell wird dieses Potenzial nicht ausgeschöpft.
Und da frage ich mich jetzt tatsächlich ganz konkret, inwieweit sich da auch in der Mentalität der Menschen etwas ändert. Weil wir haben ja gerade eben schon darüber gesprochen, Energie wird jetzt einfach zu einem Standortfaktor. Ich finde, man sieht das auch ganz bemerkenswert in der Politik von Sachsen-Anhalt inzwischen. Rainer Haseloff hat jetzt ja im Prinzip auch von Braunkohle noch nicht hundertprozentig umgeschaltet. Er ist da jetzt auch nicht für einen früheren Ausstieg aus der Braunkohle. Aber Sachsen-Anhalt setzt ganz massiv jetzt auf den Ausbau der erneuerbaren Energien. Die errichten total viele Windräder und haben eben verstanden, dass auch sie etwas tun müssen, um Unternehmen dorthin zu bekommen. Und eine Standortvoraussetzung ist eben grüner Strom. Ansonsten Schleswig-Holstein weit vorne mit dabei, Niedersachsen weit vorne mit dabei, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg tun auch etwas. Also ist ja das Potenzial da, dass sich Industrie tatsächlich dorthin verlagert, wo sie den grünen Strom bekommt, beziehungsweise dort weggeht, wo sie ihn eben nicht bekommt. Dann gegebenenfalls sogar auswandert in die USA. Wir haben alle ausführlich über den IRA schon gesprochen, dass sich da einfach Dinge auch international verändern, was das Investitionsumfeld angeht. Und wenn sie das mal merken in Bayern, ob sich dann vielleicht tatsächlich mal was tut, auch in den Köpfen der Menschen, zu merken, so geht's halt nicht weiter. Wir müssen halt in irgendeiner Form schon den Strom zur Verfügung stellen. Und die AKW-Kiste ist ja nun mal tatsächlich jetzt erstmal durch ab dem Samstag.
Ich habe vor der CSU-Klausurtagung im Kloster Seeon Anfang Januar mich getroffen mit einem örtlichen CSU-Ortsvorsitzenden in Seeon, also in Oberbayern am Chiemsee. Und der hat mir gesagt, dass sowohl er als auch viele seiner Kollegen, egal ob CSU oder auch Freie Wähler, da ihre Meinung geändert haben in den vergangenen Monaten, Jahren, speziell natürlich seit dem Ukraine-Krieg, dass viele plötzlich in einem Windrad etwas anderes sehen als noch vor 2 Jahren. Da war es ein Ärgernis, da war es ein Hindernis für Tourismus möglicherweise. Da hat sich der Durchschnittsbayer geärgert, wenn er an so einem Windrad vorbeigefahren ist, weil er gesagt hat, da habe ich jetzt nicht mehr den schönen Blick auf die Berge oder die Seen, das stört mich. Mittlerweile ist es so ein bisschen hochgegriffen, würde ich sagen, zu einer Freiheitsstatue geworden. Das ist ein Zeichen von Unabhängigkeit, ja, so ein Windrad. Es ist immer noch nicht ästhetisch schön, aber es ist plötzlich ein Zeichen dafür, dass man aus eigener Kraft Strom erzeugen und auch Industrie hier halten kann. Und ja, das verändert sich in Bayern nicht schlagartig, aber es führt dazu, dass man auch merkt, wir müssen hier auch mehr in Sachen Windkraft tun. Aber klar, die Bayern sind Solarenergie-Freaks. Ja? Guckt euch mal hier in so einem bayerischen Dorf um. Da ist fast jedes Dach und mittlerweile auch die Kirchendächer. Das war ein langer Kulturkampf, aber es gibt auch Kirchendächer mittlerweile, die Solarenergie drauf haben, ja, also solche Panels. Das ist die große Sache. Auch große Solarparks sind hier in Bayern entstanden. Mit den Windkrafträdern tut sich Bayern weiterhin schwer. Aber du hast recht, Ann-Kathrin, da ändert sich was. Einfach aus purer Notwendigkeit.
Ich finde das ganz faszinierend, dass in Bayern dieser Widerstand gegen die Windräder so groß ist, weil sie als unästhetisch wahrgenommen werden. Weil in Norddeutschland würde man ja sagen, so ein Windrad bringt ein bisschen Struktur ins Platteland.
Dann komm mal runter nach Bayern. Du warst ja gerade erst da, Ann-Kathrin.
Axel, du findest Windräder nicht so ästhetisch?
Also das kommt drauf an. Also es gab ja tatsächlich eine Zeit, ich glaube letzte Hälfte der 1990er Jahre, da gab es eine sogenannte Regelungslücke und da sind in Schleswig-Holstein wirklich im Wildwuchs diese Windkraftanlagen gebaut worden. Mhm. Wenn man Richtung Büsum fährt, also einige wurden auch schon wieder abgebaut und repowered, also durch stärkere ersetzt. Aber da gibt's Gegenden, wo ich denke, das ist mir zu viel. Ja. Aber grundsätzlich würde ich auch immer sagen, wenn ich so ein Windrad sehe, ist das für mich von der Ästhetik her überhaupt kein Problem. Die drehen im Übrigen alle gleich rum. Ja, das ist auch eine Vorgabe, damit es nicht so durcheinander geht. Und für mich ist eine Windkraftanlage tatsächlich eher sozusagen ein Zeichen für Modernität und für eine solide, dezentrale Stromversorgung, wie ich sie mir wünsche.
Ja. Da der Podcast,
das ist immer eine Frage mit der Ästhetik.
Ja, ja, plötzlich haben wir so einen kleinen feuilletonistischen Hauch hier im Politik-Podcast drin. Das gefällt mir ganz gut. Ich würde vielleicht mal an das Thema Versorgung ein kleines Häkchen machen und auf den nächsten Punkt gucken wollen mit euch. Das Stichwort Rückbau. Axel, du warst gerade in einem Kraftwerk, das zurückgebaut wird in Brunsbüttel. Erzähl mal bitte ein bisschen. Ich finde es hochgradig spannend.
Also, was mich tatsächlich erstaunt hat, ich war auch schon früher immer mal wieder in Atomkraftwerken zu Besuch und diese Sicherheitsvorschriften, die gelten nach wie vor. Hm. Also man kommt rein, man muss sich auf so einen Körperscanner stellen, der Radioaktivität misst, ob man da sozusagen sauber reingeht. Das Gleiche passiert natürlich nochmal zum Schluss. Das ist wahrscheinlich sogar noch wichtiger, denn es gibt natürlich auch in dem AKW in Brunsbüttel, wo ich glaube schon vor 5 Jahren die letzten Brennelemente entnommen wurden, also wo das, der Großteil der Radioaktivität eigentlich raus ist, gibt es immer noch diese Vorschriften. Das ist wahrscheinlich auch gut so, das schreibt die deutsche Strahlenschutzverordnung vor, das sogenannte Minimierungsgebot. Und wie aufwendig das ist, da macht man sich tatsächlich kein Bild. Mhm. Also man schätzt jetzt, dass man in etwa in 10 Jahren fertig sein wird mit dem Rückbau der verstrahlten Anlagenteile. Eine grobe Schätzung, denn der Teufel steckt im Detail. Es gibt immer wieder eine Schwierigkeit, dass man an bestimmte Leitungen nicht rankommt, dass man nochmal eine neue Technik entwickeln muss, um bestimmte Teile zu zersägen. Im Moment muss man sich das so vorstellen, wenn man ganz oben 42 Meter Ebene da steht im Atomkraftwerk, ist der Reaktordeckel abgenommen, man schaut rein in diese Tiefe, das ist alles geflutet mit Wasser, damit eben die radioaktive Strahlung aus diesem Reaktordruckbehälter, die immer noch da ist, tatsächlich abgeschirmt werden kann, damit unter Wasser gesägt werden kann, ohne dass Staub entsteht. Und dann muss wirklich jedes Teil so zurecht gesägt werden, durch Spezialgerät unter Wasser, durch Roboter zum Teil, dass sie in Kisten passen, die dann am Ende für Schacht Konrad bestimmt sind, für dieses alte Bergwerk bei Salzgitter. Da soll ja der schwach- und mittelradioaktive Müll irgendwann mal landen. Und jedes Teil wird tatsächlich nochmal gemessen. Mhm. Überall auf jede Kiste kommt ein Barcode, damit man genau sagen kann, das ist so und so verstrahlt. Diese und diese Nuklide konnten noch festgestellt werden. Das muss sozusagen in Schacht Konrad. Andere Teile, das ist das meiste, kann frei gemessen werden, so heißt es, in mehreren Stufen. Und wenn dann klar ist, okay, die Radioaktivität dieses Bauteils, die ist sozusagen nicht mehr vorhanden, dann kann das entweder, das ist der größte Teil, recycelt werden und in den Wertstoffkreislauf zurückgehen, oder aber, das sind so unter 10%, das muss dann auf Deponien gelagert werden. Aber das ist dann auch nicht mehr verstrahlt. Also das, was sozusagen noch kontaminiert ist, das geht alles am Ende nach Schacht Konrad. Aber zunächst mal, das Endlager ist ja noch nicht betriebsbereit, erstmal geht es alles ins Zwischenlager, was auf dem Werksgelände in Brunsbüttel gebaut wurde. Da passt auch sozusagen das ganze Kraftwerk einmal zersägt rein. Plus die Castor-Behälter, die da ja auch noch stehen, von denen eine viel, viel größere Strahlung ausgeht. Einfach mal um ein Beispiel zu geben oder eine Größenordnung. In einem Castor-Behälter steckt in etwa das radioaktive Inventar, was bei der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl freigesetzt wurde. Also da kriegt man so eine Idee davon, was da drin rumwabbert bei ungefähr 200 Grad immer noch im Castor-Behälter. Also das ist schon tatsächlich eine sehr hochgiftige und unglaublich gefährliche Angelegenheit.
Da wollte ich mal dich auch mal ansprechen, Axel, denn ich war vor kurzem auch am Atomkraftwerk ISA 2, habe dort auch eine Führung bekommen, habe mit Menschen vor Ort gesprochen. Und es ist nicht so, dass ich das nicht wusste vorher, aber wenn man es dann sieht, ist es schon noch mal was anderes. Da stehen ja halt all die Castoren und es kommen noch neue dazu von den Brennelementen, die jetzt demnächst aus ISA 2 rausgezogen werden. ISA 1 wird schon rückgebaut, da stehen auch die Castoren. Ich glaube, es stehen bei Landshut so viele Brennelemente, abgebrannte Brennelemente wie nirgendwo anders in einem Atomkraftwerk in Deutschland. Und die stehen da halt in einer Betonhalle mit einer Betonwand schon von einer Dicke von 2 Metern, aber nicht komplett verschlossen. Da gibt es ein eigenes Konzept und ich weiß, da gibt es eine große Sicherung. Aber für mich war es ein wahnsinnig komisches Gefühl, dort vorbeizufahren, Luftlinie vielleicht 300 Meter oder 200 Meter von diesen Castoren entfernt zu sein, die da einfach stehen. Ja? Nicht im Keller, nicht unter der Erde, sondern dort stehen und, so wie es aussieht, vielleicht noch 20 Jahre da stehen werden. Und das ist schon, finde ich, ein komisches Gefühl. Mhm,
viel länger.
Wahrscheinlich noch länger, weil wir es nicht schaffen werden, sie in 20 Jahren. Aber da möchte ich was ins Spiel bringen, wenn ich das mal darf an dieser Stelle. Warum reden wir in Europa eigentlich noch Land für Land über ein Endlager? Das verstehe ich nicht. Also ich sage das nicht, weil ich mir denke, hey, wir könnten doch unseren Atommüll super den Nachbarn in die Schuhe schieben. Aber warum muss jedes Land in Europa ein eigenes Atomendlager bauen? Die Schweizer sind schon viel weiter als wir. Die Finnen haben schon so gut wie ein Atomendlager fertig. Warum findet man nicht einen Weg? Und da würden wir in Deutschland natürlich viel zahlen müssen. Das ist keine Frage. Also wir könnten uns da kein Geld sparen. Aber warum finden wir nicht einen Weg, dass der Atommüll nicht in 30 Ländern einzeln in Endlagern verschwindet? Weil wenn man mal so ein Endlager hat, dann ist es ja kein Platzproblem aus meiner Sicht, weil so groß sind die Mengen ja nicht, sondern es geht ja einfach darum, ein sicheres Endlager zu schaffen. Das habe ich mich gefragt. Wir reden über gemeinsame Verteidigung, wir reden über gemeinsame Wirtschaftspolitik, aber warum reden wir in der Atomenergie nicht über gemeinsame Endlager? Das sage ich nicht, damit Bayern darum herumkommt. Also,
Ja. Aber also ich glaube, das ist tatsächlich auch eine politische Frage. Es gab in Deutschland irgendwann die Entscheidung, im Übrigen glaube ich auch in vielen anderen europäischen Ländern, wir kümmern uns um unseren eigenen Müll. Und ich glaube, wenn man jetzt diese Debatte aufmachen würde und zum Beispiel bei den Franzosen oder bei den Schweizern oder bei den Finnen, Schweden nachfragen würde, ja, habt ihr nicht Lust, irgendwie unseren Atommüll zu nehmen, unseren hochradioaktiven Müll, da würden die sich bedanken. Und wenn du sagst, es ist kein Platzproblem, da würde ich mal widersprechen. Also das, was die Schweizer gerade bauen, die Schweizer haben ja jetzt nicht die Mengen an hochradioaktivem Müll, wie zum Beispiel in Deutschland, Deutschland, geschweige denn mal Frankreich. Insofern würde der bundesdeutsche Müll da, glaube ich, nicht reinpassen. Mhm. Die planen das jetzt seit Jahrzehnten. Die Auslegung ist natürlich so gewählt, dass der Schweizer Müll problemlos reinpasst. Aber bitte auch nicht mehr. Also diese Debatte aufzumachen, ganz schwierig, glaube ich. Und im Grunde genommen hat es ja was für sich. Wenn ich sage, das ist mein Müll, ich sorge dafür, dass der fachgerecht entsorgt wird.
Da bin ich nicht so sicher, wenn ich da nochmal an der Stelle rein darf. Denn ich meine, das Schweizer Atomendlager, ich bin nicht über die Größe informiert, das weiß ich nicht. Aber das Schweizer Atomendlager ist direkt an der Grenze zu Deutschland. Das ist ja quasi fast schon auf deutsch-schweizerischem Gebiet. Also es ist ja nicht so, dass wir den Atommüll einfach weggeben oder sagen, wir schicken den, keine Ahnung, nach Afrika oder nach ganz weit in den Osten. So ist es ja nicht. Und ja, das hat diesen Ogu, wir wollen den loswerden. Dass die sich bedanken, ist die Frage. Die Frage ist, wie viel zahlen wir dafür? Und können wir ein sinnvolles Konzept machen, bei dem klar ist, es geht uns nicht darum, unseren Atommüll einfach irgendwie sorgenfrei loszuwerden. Aber warum jedes Land sein eigenes unter großen Schmerzen sein eigenes Atomendlager bauen soll, das ist mir noch nicht klar, ehrlich gesagt.
Naja, ich glaube, ein Punkt ist eben auch, dass noch nicht hundertprozentig klar ist, wie ein langfristig sicheres Atomendlager überhaupt aussehen kann. Also wir wissen von Gesteinsschichten, die dafür geeignet sein könnten. Das sind ja die, die im Rahmen des Verfahrens jetzt auch in Deutschland untersucht werden, das ja auf eine wissenschaftliche Basis gestellt wird. Es wird geguckt in Salz, in Ton und in kristallinem Gestein. Die große Karte, die entsprechend bei dem Prozess rausgekommen ist, wo irgendwie halb Deutschland angezeigt wird, weil in halb Deutschland genau diese Vorkommen sind. Und dann ist ja immer noch die Frage, wie gestaltet man dann tatsächlich praktisch ein solches Endlager? Wir haben Endlageransätze. Schacht Konrad hast du eben schon angesprochen, Axel. Aber auch Schacht Konrad ist ja kein Standort, der irgendwie nach wissenschaftlichen Kriterien ausgewählt worden ist. Schacht Konrad ist ein ehemaliges Eisenerzbergwerk, was in den 70er Jahren unrentabel geworden ist und wo sich der Betriebsrat dann gedacht hat, Moment, wir reden doch hier gerade in den 70ern total viel darüber, dass wir unseren Atommüll gerne irgendwo entsorgen möchten in einem tiefen Lager. Dann lasst uns doch aus unserem Eisenerzbergwerk ein Endlager machen. Das war der Anstoß, um Schacht Konrad auf den Weg zu bringen. Dann gab es lange politische Diskussionen, viel Widerstand tatsächlich auch aus der Bevölkerung, Genehmigungsverfahren, die sich hingezogen haben. Und jetzt könnte 2027, wenn denn die Genehmigung kommt, ein Endlager fertig werden. In Klammern, wahrscheinlich dauert es noch ein bisschen länger, weil die Corona-Pandemie den Bau verzögert hat. Aber auch da ist ja immer noch nicht ganz klar, ob diese Genehmigung kommt. Niedersachsen muss das jetzt entscheiden. Will aber sagen, die Endlager-Auswahlprozesse, die wir in Deutschland hatten, waren teilweise ziemlich harakiri. Kannst vielleicht auch gleich noch was zu Gorleben sagen, Axel? Das ist ja auch durchaus eine fragwürdige Geschichte. Und wir haben eigentlich keine hundertprozentige Vorstellung davon, wie es denn idealerweise gehen kann. Und dann sich gesamteuropäisch zu verständigen, das kriegen wir in anderen Sachen schon nicht hin, die deutlich klarer sind. Und das dann bei einer so kritischen Frage. Ich glaube, das wäre überhaupt nicht blöd, sondern im Gegenteil sogar wahrscheinlich sehr sinnvoll, wenn jedes Land das einzeln macht. Aber ja, große Frage. Ich sehe es leider nicht kommen.
Nee, und dazu braucht es ja auch eine ganz bestimmte Bedingung. Du musst eine Lagerstätte finden, die tatsächlich über das Volumen verfügt. Mhm. Auch bei den Franzosen, die haben es ja nicht ausgelegt, ihr Endlagererkundungsbergwerk beziehungsweise diese ganzen Vorarbeiten auf die Aufnahme von Europas Strahlenmüll. Also da rechnet schon im Moment jeder für sich. Und in dem Moment, wo du jetzt diese Debatte starten würdest auf europäischer Ebene, könntest du diese ganzen jahrzehntelangen Planungen über den Haufen werfen und müsstest im Zweifel sogar nochmal suchen. Es würde sich alles noch mehr verzögern. Und dieser Faktor Zeit, du hast es angesprochen, im Moment lagert dieser hochradioaktive, wärmeentwickelnde Müll in oberirdischen Hallen, die nicht gegen Flugzeugabstürze geschützt sind. Das Einzige, was schützt, ist dieser Castor-Behälter. Und das Zeug muss unter die Erde. Also wir sehen im Krieg gegen die Ukraine Beschuss durch russische Einheiten des Atomkraftwerks in Saporischschja. Das ist ein Riesenproblem. Ja? Und insofern drängt die Zeit. Und jetzt nochmal zu überlegen, wie kann man es doch irgendwie anders machen. Ich glaube, die Zeit haben wir nicht.
Und ich finde in dem Zusammenhang eben auch interessant, also ich habe nochmal nach den Zahlen geguckt, wir reden laut BFS über 27.000 Kubikmeter hoch radioaktiven Müll in 1.900 Behältern, der aktuell in 16 Zwischenlagern liegt. Diese Zwischenlager, Axel, du hast schon die Sicherheitsaspekte angesprochen, die sind nicht hervorragend gut geschützt, sondern das ist kritische Infrastruktur, die theoretisch anfällig wäre. Und das sind Standorte, deren Genehmigung auch befristet ist. Und zwar in den 40er Jahren, bis so lang laufen die Genehmigungen jetzt, liegt ja auch an der Verfasstheit der Castor-Behälter entsprechend. So, in den 40er Jahren werden wir aber noch kein Endlager haben, sondern im besten Fall ist in den 40er Jahren dieser umfangreiche Suchprozess abgeschlossen und am Ende stehen zwei Orte, über die dann politisch entschieden werden muss. Wenn diese Entscheidung in den 40er Jahren fällt im Deutschen Bundestag, die Entscheidung am Ende auf einen Ort fällt, dann müssen da noch Planungen stattfinden, dann müssen Genehmigungsverfahren stattfinden, dann muss gebaut werden. Das heißt, es dauert einfach noch sehr viele Jahrzehnte, bis wir tatsächlich ein funktionales Endlager für hochradioaktiven Müll haben. Und das wird absehbar eine richtige Scheiße.
Also das haben wir uns aber auch tatsächlich selber eingebrockt, ja. Das muss man mal sagen. Einstieg in die Kernenergie war 1957. Wo ich erstmal denken würde, naja, wenn man in so eine Energie einstieg, sollte man im besten Fall schon da zu dem Zeitpunkt wissen, wo gehe ich mit meinem Abfall hin. Mhm. Es hat also bis in die 60er Jahre gedauert. Da gab es eine Empfehlung von einem Wissenschaftsgremium an die Bundesregierung, macht euch auf die Suche nach einem Endlager. Und der Suchprozess muss nämlich so aussehen, dass man mehrere Standorte miteinander vergleicht, damit man den besten am Ende findet. Hat die Bundesregierung nicht interessiert und sie haben eben alles auf eine Karte gesetzt, auf Gorleben. Ein Standort, der eben nicht nach geologischen Gesichtspunkten ausgewählt wurde, sondern nach politischen. Am Ende soll die Entscheidung ja so getroffen worden sein, dass gesagt wurde, aha, die DDR, die baut da ein Lager in Morsleben, schwach- und mittelradioaktiver Müll, dicht an unserer Grenze, das kriegen die jetzt wieder. Ja? Und Gorleben ist Luftlinie, oh, ich weiß nicht, ein Kilometer, noch nicht mal, von der ehemaligen Zonengrenze entfernt. Und da hat man dann eben alles darauf gesetzt, dass dieser Salzstock geeignet ist und hat schon 82, 83 festgestellt, beschaffen, wie wir uns das gewünscht haben, mit den ganzen geologischen Barrieren, zum Beispiel mit einer Tonschicht, so perfekt ist dieser Salzstock gar nicht und hat dann trotzdem mit dem Kopf durch die Wand wollte man und diesen Standort durchdrücken und hat wahrscheinlich diesen Protest, der dann kam in Gorleben und ja im Übrigen Unterstützung erfahren hat aus der ganzen Bundesrepublik, diesen Protest hat man unterschätzt und dann erst 2017 sich neu auf den Weg gemacht, Standorte zu vergleichen, den Vorschlag aus den 60er Jahren doch nochmal zu befolgen. Also das haben wir uns wirklich selber eingebrockt, dass dieses Suchverfahren jetzt so ewig dauert. Und Ann-Kathrin, wenn du sagst, vielleicht steht in den 40er Jahren der Standort fest, die pessimistische Schätzung ist, ich glaube, 2061 Auswahl des Standorts, dann Beschluss durch den Bundestag, aha, das soll es werden. Und dann gehen ja erst die Arbeiten los, ja, um das zu einem Endlager auszubauen. Einlagerung vielleicht 2080 dann, vielleicht später. Also insofern ist es, glaube ich, schon ein Problem, dass so lange der Atommüll in diesen Zwischenlagern verbleiben soll. Derzeit laufen Forschungen, wie lange hält so ein Castor-Behälter überhaupt? Für so einen Zeitraum war der gar nicht geplant, den radioaktiven Müll so lange abzuschirmen. Also ja, haben wir uns ein Stück weit selber eingebrockt, dieses ganze Schlamassel.
Ich würde aber an der Stelle trotzdem nochmal, und da sind wir wieder beim Anfang unseres Gesprächs, und Ann-Kathrin, du hast gesagt, du warst bei Tschernobyl noch gar nicht geboren. Der Axel war, wie alt warst du da, 30? Ich bin böse.
Nee.
Ich war, glaube ich, 11 oder 12.
Ich war 15.
15 Jahre alt. 15, gut. Ich finde, und das sage ich als jemand, der mit der Atomenergie, solange es sie in Deutschland noch gab, und es gibt sie ja noch 24 Stunden, dann ist es aus, nie so ein Problem hatte. Und ich hätte mir auch vorstellen können, dass die Atomenergie noch ein bisschen länger genutzt wird. Ich finde die Angst, die wir in Deutschland, ich sage jetzt einfach mal wir in Deutschland generell haben, oft irrational. Und jetzt kannst du natürlich mit Tschernobyl kommen. Und ja, hier in Bayern gibt es noch Wildschweine, die noch erhöhte Cäsiumwerte haben. Du kannst auch mit Fukushima kommen, wo ich heute wieder eine Reportage gelesen habe, dass bei Fukushima 20.000 Menschen ums Leben gekommen haben. Und ich mich ärgere, weil ich denke, durch Fukushima selber sind nur sehr wenige Menschen, furchtbar, aber es sind nur wenige Menschen ums Leben gekommen. Der Rest ist diesem Erdbeben und der Flutwelle zum Opfer gefallen. Also ich finde, die Angst vor der Atomenergie ist in Deutschland oft so irrational, dass sie uns auch in der Endlagerdebatte behindern wird. Und wenn wir jetzt über 2080 reden, 2080, da sind vielleicht unsere Kinder schon tot. Ja? Also, und es soll bis dahin dauern, bis wir ein Endlager finden. Die Schweizer haben gerade eins gebaut und es ist an der Grenze zu Deutschland.
Die Schweizer
und
ich haben lediglich kann, einen Standort festgelegt.
Sie haben sich den, ja, sie haben den Standort, aber der ist fix. Und ich sag dir, die Schweizer kenne ich mittlerweile so gut als Nachbar hier in Bayern. Die kriegen das hin. Die bauen das. Das wird keine, ich glaube nicht, dass die 10 Jahre brauchen, um dieses Endlager vernünftig da hinzubauen. In Finnland, meines Wissens, ist das Endlager schon im Bau. Also die sind schneller und die kriegen das hin.
Ja, es geht
und
dann in
müssen
den
wir auch Dinge tun. Genau. Ja, und dann müssen wir auch mehr dafür tun. Und sei es, dass wir die Kommunen, die Gemeinden, die Regionen, die dann betroffen sind, ich sage jetzt schon betroffen, dass wir die noch stärker unterstützen und noch größere Anreize schaffen. Aber diese irrationale Angst, die wir schüren in Deutschland vor der Atomkraft, als es sie noch gab, und jetzt vor dem Müll, die finde ich kontraproduktiv. Und da dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir von 2080 reden.
Ja, also wenn ich mal die Gegenrede halten darf. Wir haben hier in Deutschland nach jahrzehntelangen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstrantinnen und Demonstranten, haben wir uns dazu entschlossen, dieses Verfahren auf den Weg zu bringen. Und zwar nach wissenschaftlichen Kriterien. Da hat sich die Politik vorher nicht rangetraut, eben bundesweit zu suchen. Sondern man hat gesagt, ah ja, Gorleben, das ist es. Ihr in Bayern, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen und überall anderswo auch nicht. So, wir haben es also selber verschuldet, dass wir ein neues Verfahren aufsetzen mussten. Das ist jetzt tatsächlich gesellschaftlicher Konsens, das ist mit einer breiten Mehrheit im Bundestag verabschiedet worden und man kann sich natürlich darüber streiten, ob tatsächlich dieses Suchverfahren, so wie es jetzt aufgesetzt ist, in mehreren Schritten mit einer sehr, sehr gründlichen wissenschaftlichen, mit einem sehr gründlichen wissenschaftlichen Vorgehen, ob das nicht auf irgendeine Art beschleunigt werden kann. Okay, dann gewinnst du vielleicht 10 Jahre, aber möglicherweise auf Kosten der Wissenschaftlichkeit dieses Verfahrens. Also der Witz bei diesem Verfahren ist ja, dass man es nachvollziehbar macht, wissenschaftsbasiert. Und wenn es nun mal so lange dauert, diese Lagerstätte zu finden, dann dauert es so lange. Du wirst in Bayern keine Gemeinde finden, der du sagst, ach Mensch, okay, das dauert hier so lange, hättet ihr nicht Lust, jetzt einfach mal ad hoc hier bei euch im Untergrund zu suchen?
Problem.
Das funktioniert
Axel.
So nicht. Du hast dann wieder genau diesen Protest. Und
dann doch lieber ein Windrad.
Eins noch. Ich finde das Irrationale eher dann dort, wo man sagt, ach, das ist ja alles gar nicht so ein Problem. Und auch die Kernenergie ist eigentlich gar nicht so ein Problem. Also wir sprechen überhaupt nicht mehr darüber, wo der Kernbrennstoff herkommt, was beim Abbau von Uran in Kanada, in Australien, im Niger, in Namibia für Umweltschäden entstehen. Darüber spricht niemand, weil Kernenergie ist ja so eine saubere Sache und CO2-neutral und was weiß ich. Niemand spricht über das Restrisiko. Wenn hier ein Reaktorunfall passieren würde und wenn er selbst nicht so gravierend ausfallen würde wie in Tschernobyl oder in Fukushima. Wir haben hier ein so dicht besiedeltes Land. Es wären verheerende Auswirkungen. Keine Versicherung versichert die Schäden durch einen GAU. Und normalerweise brauchst du diese Versicherung für den Betrieb einer Anlage zur Stromerzeugung. Und wirklich, ich glaube, das ist irrational zu sagen, nein, das ist eine wunderbare Technik, die läuft so, so schön,
aber Axel,
leise
wir sind ja
und geräuschlos, wir haben ja diesen Podcast, sollten wir weiterhin betreiben.
Wir haben doch diesen Podcast begonnen mit der Tatsache, das ist jetzt durch. Und der Söder, der da gestern vor Ohu, vor dem, war ja kurz davor, den Kühlturm noch mal zu umarmen, ja, aber wirklich? Dafür war er dann doch zu groß. Ja? Also wenn er dann sagt, ja, wer weiß, vielleicht, du hast ja den O-Ton gespielt an Katrin, ja, vielleicht gibt es ja doch noch mal. Nein, das, glaube ich, ist jetzt durch. Und ich meine, wir machen uns ja auch lächerlich und auch kostentechnisch. Ich habe mich mit Experten unterhalten, was das kosten würde, wenn wir das in 3-4 Jahren wieder hochfahren wollten.
Vergiss es.
Das ist lächerlich. Wir müssen uns irgendwann mal auf eine Richtung einigen und in die gehen wir. Und da haben wir uns jetzt entschieden. Aber den Müll müssen wir jetzt irgendwo noch unterbringen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und das war mein Eindruck, den ich von vor Ort mitgenommen habe. Und du hast ja selber gesagt, Flugzeugabsturz, keine Ahnung, irgendein Terrorkommando, das nur den Eindruck erweckt, es könnte diese Kastoren aufbringen. Ja? Da hätten wir ein Drohpotenzial, das wäre unfassbar. Aber dann müssen wir auch einfach sagen, wenn wir sehen, dass die Schweizer es hinkriegen, und das Schwierige ist ja, den Standort zu finden. Das Schwierige, bauen, glaube ich, wird auch nochmal eine Herausforderung. Aber mei, da muss man halt unter die Erde. Aber die schaffen das. Warum schaffen wir das nicht? Und da ist mein Eindruck, und da sage ich das als Bayern-Korrespondent, auch mit großem Tadel in Bayern. Ja? Die Bayern sind die Ersten, die auf die Steine gehen. Ich war in Thurmanns Bang. Im Bayerwald, ja? Ja. Dort wäre ein mögliches Endlager, wenn man kristallines Gestein nimmt, da gibt's Granit, ja? Da machen die jetzt schon,
da gibt's aber auch
die
Max sind nicht König, in der Pole Position.
Da gibt's jede Menge, die gehen schon jetzt, und das muss ich sagen, das ärgert mich. Denn klar, niemand hat das gerne vor der Haustür, aber niemand hat auch gerne andere Industrie vor der Haustür. Und diese, und da bleibe ich dabei, diese Ängste, die da teilweise geschürt werden, die sind, was ein Endlager angeht, finde ich nicht nachvollziehbar. Und wenn die Schweizer in 10 Jahren eines haben und die Finnen vielleicht schon früher und wir erst 2080, dann ist das für mich nicht nachvollziehbar.
Ja, aber ich finde eben auch, dass in der aktuellen Debatte dieser Aspekt einfach so außen vor gelassen wird. Das ärgert mich gerade bei all denjenigen, die sich jetzt hinstellen und sagen, nee, wir holen jetzt nochmal neue Brennstäbe, wir machen jetzt noch ein paar Jahre. Das bedeutet eben auch, dass es mehr Atommüll geben wird. Und wo dieser dann hinkommt, das ist immer der Aspekt, der in der Debatte einfach schlichtweg nicht angesprochen wird und wo manchmal regelrecht so getan wird, ah ja, alle, die über den Atommüll sprechen, die wollen ja eigentlich nur die Atomkraft verhindern. Nein, wenn man Atomkraft möchte, ist der Atommüll nun mal eine zwangsläufige Folge und man muss sich damit auseinandersetzen, wo er hinkommt. Polen wird jetzt gerade ja als Beispiel dafür genannt, hey, die wollen einsteigen, die wollen bis 33 ein neues Kraftwerk bauen. Polen macht sich keinen Gedanken darüber, wo der Atommüll hinkommt. Das ist eine vollkommen unehrliche Debatte. Und ich finde, das hilft dann eben auch nicht dabei, irgendwie mit den Ängsten, die in der Bevölkerung da sind, so dumm man sie vielleicht auch teilweise finden kann, man muss ja mit ihnen umgehen. Und viele dieser Ängste resultieren ja auch aus falschen politischen Entscheidungen. Axel hat das Beispiel Gorleben eben genannt. Ich würde gerne noch die Asse einwerfen, wo man auch in einen Salzstock schwach bis mittelradioaktives Zeug eingelagert hat, wo viele Fachleute vorher gesagt haben, das ist vollkommen ungeeignet, dort wird Wasser eindringen. Was ist passiert? Wasser ist eingedrungen, jetzt muss man die Asse wieder räumen. Das wird voraussichtlich 4,7 Milliarden Euro kosten. Das ist das, was das Bundesumweltministerium an Baukosten für Schacht Konrad veranschlagt hatte und noch ein bisschen mehr obendrauf. Also da wurde einfach auch Schindluder getrieben, indem politische Entscheidungen nicht evidenzbasiert gefällt wurden, sondern einfach über alle Dinge hinweg, über die Köpfe der Fachleute hinweg, über die Köpfe der Bürgerinnen und Bürger hinweg. Und sowas hilft dann natürlich auch überhaupt nicht bei der Suche nach einem Endlager für den hochradioaktiven Kram.
Und ich gebe dir doch völlig recht, Michael. Also ich war auch in Thurmanns Bang mal auf Reportagereise und habe da eben den Bürgermeister Max König kennengelernt, der auch sagte, Mensch, wir haben so ein tolles neues Suchverfahren. Ist ein SPD-Mann und das gilt es jetzt zu unterstützen. Wir suchen hier in ganz Deutschland und das finde ich gut. Und dann bei der Frage, ja, und wenn am Ende rauskommt, es ist bei Ihnen sehr geeignet, Herr König, was dann? Dann sagt er, ja, nee, also das möchte ich nicht. Dann gehe ich schon auf die Barrikaden. Das finde ich schon wirklich, das ist tatsächlich eine tolle Irrationalität, wo man sagt, das Verfahren ist eigentlich wunderbar, aber es sollte bitte nicht dazu führen, dass wir das hier haben. Denn dann gehen wir auf die Barrikaden. Das ist tatsächlich irrational. Und es ist natürlich auf eine Art auch irrational zu glauben, dass in dem Moment, wo in meinetwegen 1000 Meter Tiefe jetzt hochradioaktiver Müll gelagert wird und es wird nach dem Stand von Wissenschaft und Technik gemacht, mit lauter Prüfschritten. Das ist ja tatsächlich ein Bereich, wo Sicherheit wirklich groß geschrieben wird. Das ist alles in diesem neuen Suchverfahren festgelegt. Dann brauchen sich tatsächlich die nächste Generation und auch die Generation, die in, weiß ich nicht, 200 oder 1000 Jahren hier lebt, die müssen sich keine Sorgen machen, wenn das dann so genehmigt wird. Da bin ich felsenfest überzeugt. Am Ende soll es 40.000 Generationen dann Sicherheit bieten, 1 Million Jahre. Also da ist, glaube ich, eine Angst, die Menschen heute haben, tatsächlich unbegründet. Ich gehe davon aus, dass dieses Suchverfahren tatsächlich vernünftig stattfinden wird, dass Sicherheit ganz an oberster Stelle steht. Und insofern, ja, stimme ich dir zu, da ist ein Stück Irrationalität dabei. Da muss sich eigentlich niemand Sorgen machen, wenn dieser Müll bei ihm in der Gegend irgendwann im Untergrund verschwindet.
Und wir wissen ja auch noch nicht, was sich in den kommenden Jahrzehnten vielleicht noch alles tut, auch in Sachen Forschung. Einige Hörerinnen und Hörer des Podcasts werden vielleicht schon gesagt haben oder sich gedacht haben, Moment, es gibt doch Ideen, den Atommüll dann auch wieder zu verwenden in Reaktoren und damit wieder Strom zu erzeugen. Transmutation ist ein Stichwort. Da sind wir natürlich jetzt überhaupt noch nicht. Das funktioniert zum Teil im Labor. Aber vielleicht tut sich an der Stelle eben in den kommenden Jahrzehnten doch noch was. Bayern will jetzt ja auch in Sachen Kernfusion noch mal ordentlich vorangehen, habe ich gestern gehört vom Söder. Also auch das darf man nicht vergessen. Wir als Menschheit sind ja durchaus immer noch durch ein gewisses Innovationspotenzial gekennzeichnet. Und ein bisschen was kann sich in den nächsten Jahren vielleicht auch diesbezüglich noch tun.
Also das Endlager wird ja so konzipiert, dass sogar diese Technologieoffenheit, von der du jetzt gesprochen hast, mit eingeplant ist, dass du nämlich den Atommüll für eine begrenzte Zeit, ich bin mir nicht ganz sicher, sind es 500 Jahre, dass man den tatsächlich auch noch zurückholen kann. Wenn man jetzt feststellt, Mensch, das ist ein toller Rohstoff, den wir haben jetzt Techniken entwickelt, wo wir was ganz Tolles daraus machen können. Also das ist tatsächlich mit eingerechnet, dass es Techniken geben könnte in Zukunft, die mit denen dann Atommüll unschädlich gemacht werden kann oder vielleicht nochmal genutzt werden kann.
Mir geht es darum, und deswegen habe ich das mit der Panik gesagt, ich finde, dass in Deutschland, und jetzt haben wir uns auf das Ende der Atomenergie geeinigt, jetzt wissen wir, es wird keine Atomenergie mehr geben, wir haben aber noch den Müll, mit dem müssen wir jetzt irgendwie umgehen. Nur, wenn es um die nächste Energiequelle geht, und Ann-Kathrin, du hast die Kernfusion erwähnt, ich war vor 2 Wochen bei einem Start-up in München, an der Theresienwiese, Marvel Fusion heißen die, und die glauben, dass sie einen Weg gefunden haben, wie Kernfusion nicht mit so großer Hitze oder jedenfalls nicht mit so großen Boilern betrieben werden kann, sondern mit Lichtblitzen, mit Laserlichtblitzen. Klingt alles ziemlich marvelig, ehrlich gesagt, aber es ist spannend. Und die finden tatsächlich Geldgeber. Die brauchen auch viel Geld, um das auszuprobieren. Aber es gibt einen Nobelpreisträger, der dahinter steht, der sagt, das kann oder das wird so funktionieren. Was ich damit sagen will, ist, ich finde, wir sind in Deutschland oft zu ängstlich, was Technologie angeht. Jetzt könnt ihr sagen, ja, guck mal, wo hat uns das mit der Atomenergie hingebracht? Ja, jetzt haben wir hier ganz viel Müll und wissen noch nicht, wohin damit. Ich sage, ohne die Atomenergie hätte sich Deutschland so nicht entwickelt, wie es heute wäre. Und wenn wir den Lebensstandard und den Verkehr haben wollten, den wir jetzt haben, und hätten den ohne Atomenergie gewollt, dann wäre unsere Umwelt, dann wäre unser Klima noch so viel schlechter. Ja? Die Atomenergie hat in der Rückbetrachtung uns, finde ich, viel gebracht. Und ich finde, sie hat uns mehr gebracht, als sie uns gekostet hat. Ich bin da weiterhin positiv. Wenn ich sage ich euch ganz ehrlich, ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube. Wenn ich, was ich in den letzten Wochen 2-mal getan habe, nach Landshut fahre und dieses Kernkraftwerk dort sehe, dann denke ich nicht, oh mein Gott, wie schlimm alles das war und gut, dass es abgeschaltet ist, sondern ich denke, dass mein Leben und das vieler Menschen in Deutschland durch dieses Atomkraftwerk, glaube ich, besser geworden ist. Und Kernfusion, manche sagen, das wird noch 30 Jahre dauern und in 20 Jahren wird es immer noch 30 Jahre dauern und es wird noch lange, lange dauern. Aber ich versuche das positiv zu sehen. Ich will da optimistisch in die Zukunft gehen. Und das würde ich eben beim Atommüll gerne auch. Wir finden dafür ein Endlager und das muss schneller gehen als bis 2080. Und da sind die Schweizer und die Finnen für mich ein gutes Beispiel.
Ich möchte an dieser Stelle nur ein Fragezeichen machen an deine ohne Atomkraft wäre es uns wahrscheinlich nicht so gut gegangen Aussage, weil ich glaube, wenn wir die Atomkraft nicht gehabt hätten, dann hätten sich andere Technologien unter Umständen eher durchgesetzt, weil Windkraft etc. und auch Elektromobilität, das sind ja nun wahrlich keine Dinge, die wir heute erst erfunden haben, sondern die gab es ja schon seit Jahrhunderten, kann man glaube ich inzwischen so sagen. Sie haben sich dann aber nicht durchgesetzt aufgrund fossiler Technologien, die einfach günstiger waren und dann eben auch der Atomkraft, die günstiger war im Outcome. Also insofern weiß ich nicht, ob man dieses Hätte-Szenario aufmachen kann.
Ann-Kathrin, vor 40 Jahren waren noch nicht so weit entwickelt, weder die Windkraft noch die Solarenergie, dass wir die hätten in der Form nutzen können. So ein Atomkraftwerk ist halt mal wirklich ein Powerhouse. Ja? Und das sagen, glaube ich, alle Experten, dass das in den letzten 40, 50, 60 Jahren, solange es die Atomkraftwerke gibt, damals gab es für solche Energiemengen einfach keinen Ersatz. Ich finde, Deutschland war gut auf dem Weg und wir waren auch die sicheren. Ja? Wir waren nicht diejenigen, die ständig irgendwelchen Ärger mit ihren Atomkraftwerken hatten. Da werden jetzt viele Umweltschützer aufschreien und werden sagen, oh, wir hatten auch Störfälle und so weiter. Aber es war wirklich, ich glaube, wir haben das sicher betrieben.
Ich schreie auch nochmal auf. Also Michael, das ist aber auch eine Art von, also ich bin auch ein totaler Technik-Fan. Und ich muss wirklich sagen, wenn ich in einem Atomkraftwerk zu Besuch bin, ich staune, ich ziehe meinen Hut vor dieser Ingenieursleistung. Ja, also wir haben die Atomenergie genutzt und na klar baut darauf auch ein Stück des Wohlstands auf. Das war irgendwie die State-of-the-Art-Technik. Ursprünglich war geplant, 400 Atomkraftwerke in Deutschland zu bauen. Der totale Wahnsinn. Am Ende sind es 16 geworden und wir haben Probleme mit dem Müll. Ich erinnere mich gern an einen tollen Spruch von Heinz Smital, der arbeitet für Greenpeace, war früher in der Kraftwerkssparte von Siemens, hat sozusagen die Seiten gewechselt. Der ist genauso nerdig und begeistert von dieser Ingenieurstechnik, nach wie vor auch als Greenpeace-Mann, aber er sagt, es gibt halt dieses Restrisiko, ja, nicht zu unterschätzen, in einem dicht besiedelten Land wie Deutschland. Und es gibt wahrlich einfachere Arten, Wasser heiß zu machen. Und ich glaube, da ist viel dran. Man kann Atomkraftwerke bauen, man kann sie auch sicher betreiben. Aber es ist viel zu aufwendig und es gibt viel zu viele ungeklärte Fragen, angefangen beim Abbau des Urans bis hin zur Entsorgung des Mülls. Dann bleibt das Restrisiko, ja, das besteht, dieses Restrisiko. Und ein Atomunfall in Deutschland oder auch in Frankreich oder sonst wo hätte verheerende Auswirkungen. Und insofern verstehe ich tatsächlich nicht dieses, ein Atomkraftwerk, das ist die Verheißung, es hat die Welt besser gemacht. Nein, überhaupt nicht. Gesellschaftliche Großkonflikte, Polizeieinsätze, ja, das ist doch alles nichts, wo man sagen würde, das ist eine schöne Idee, Wasser auf diese Art heiß zu machen. Nein, es gibt da einfachere Methoden.
Ich finde halt einfach, und wir sind uns jetzt einig in Deutschland. Das hat, und auch ein Söder wird, der vor 10 Jahren schon mal gesagt hat, wir müssen bis 2022 ausgestiegen sein aus der Atomenergie. Jetzt sagt er, bis 2030 könnten wir die noch gebrauchen. Nein, wir sind da durch. Aber wir schauen in die Zukunft und Energie werden wir auch in Zukunft brauchen. Ja? Mhm. Und ich ärgere mich, wenn ich feststelle, dass für die Windkraftanlagen in Bayern oft die Gegner Umweltschützer sind. Ja, weil, und ich sage das als Hobby, Segelflieger, ich mag Vögel, ich mag Adler, ich mag Bussarde. Aber wenn ein Bussard oder ein Schwarzstorch am Ende ein Windkraftwerk in einem Wald verhindert, dann muss ich sagen, das passt einfach nicht mehr zusammen. Und wenn ich merke, dass, wenn wir über Kernfusion reden, ich da schon wieder so eine Technikfeindlichkeit bei vielen spüre, die sagen, na, erstens wird das, weiß man gar nicht, ob das funktionieren kann,
das
sollen wir da wirklich so viel investieren.
Das hat aber nichts mit Technikfeindlichkeit zu tun, Micha. Das ist einfach zu betonen, dass wir es jetzt noch nicht haben. Weil jetzt haben wir eine Forschungsministerin, die so tut, als könnten wir in 10 Jahren das erste marktfähige Kraftwerk haben und damit irgendwie die Klimakrise lösen, was ja nun wahrlich nicht der Fall ist. Und dass sich irgendwie Startups wie Marvel Fusion hinstellen und sagen, hey, wir haben eine geile Technologie, gibt uns Geld, dass wir sie weiterentwickeln können, hat ja nicht nur damit zu tun, dass die so gute Menschen sind, sondern damit, dass sie auch Geld verdienen wollen und eben das Geld der Investorinnen und Investoren brauchen.
Absolut. Absolut. Und ich möchte ehrlich gesagt nicht der Investor sein, der entscheiden muss, ob das funktionieren kann oder nicht oder ob er da 100 Millionen in den Sand setzt. Mhm. Keine Frage. Ich mache auch keine Werbung für Marvel Fusion. Mhm. Was mich aber ärgert, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass wir jetzt schon wieder bei neuen Technologien darüber reden, und diese Argumente habe ich schon gehört, ist das nicht zu viel Energie? Müssen wir uns nicht generell die Frage stellen, ob wir nicht Probleme dadurch bekommen, dass wir plötzlich aus ein bisschen Wasser und ein bisschen Bohr so viel Energie machen können, wie wir früher aus vielen Tonnen oder Kilogramm Uran machen konnten? Ja, ich will da einfach positiver und auch ehrlich gesagt mit ein bisschen optimistischer in die Zukunft gehen. Und deswegen ist auch mein Blick zurück. Und das ist ein Blick zurück. Der ist jetzt, durch Atomkraft in Deutschland. Aber dieser Blick zurück ist bei mir nicht so negativ behaftet. Ich glaube, dass Deutschland nicht so wäre, wie es heute ist. Auch gesellschaftlich. Wenn wir nicht diese Debatten um die Kernkraft gehabt hätten, denn wenn wir uns der Kernkraft entzogen hätten, während alle um uns herum Kernkraftwerke gebaut hätten, ich glaube nicht, dass das für Deutschland besser gewesen wäre.
Also meine Politisierung hat es auf jeden Fall massiv beschleunigt. Ich bin ja im mehr oder weniger im Wendland groß geworden, rund um Gorleben und bei vielen anderen auch. Also tatsächlich eine sehr umstrittene Technik, die zu einer sehr großen Politisierung geführt hat. Insofern hat es auch durchaus positive Effekte. Und ich glaube dass in 100 oder 200 Jahren die Leute zurückschauen und wirklich den Kopf schütteln über unsere, wie wir uns abstrampeln hier mit irgendwelchen seltsamen Energieerzeugungsformen. Erst versuchen wir mit hochgradig strahlendem Material hier unseren Energiehunger zu decken. Dann stellen wir überall Windräder auf. Ich bin total gespannt und ich bin gespannt, was Technik da noch tatsächlich Wissenschaft auf die Beine stellt. Ich hoffe, es wird eine einfachere und problemlosere Energieerzeugung sein, die dann auch in Bayern Anklang findet.
Und ich hoffe, dass dann eben auch irgendwann die Technologie zum Beamen erfunden wird, damit sich Menschen irgendwann zum Podcasten aus verschiedenen Bundesländern zusammen in ein Studio beamen können und sich gegenüber sitzen können. Michael Axel, vielen Dank für diesen total coolen Austausch über ein Thema, auch wenn da kontroverse Meinungen zusammengekommen sind. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich für meinen Teil habe nochmal sehr viel gelernt. Schön, dass ihr dabei wart.
Danke. Hat Spaß gemacht.
Dann mache ich jetzt noch eine kleine Abmoderation für unsere Hörerinnen und Hörer und weise auf ein paar Dinge hin. Ich habe ja mehrere Zettel vor mir liegen. Erstmal Feedback-Möglichkeit. Ich ahne, dass der ein oder andere oder die ein oder andere zu diesem Podcast noch was zu sagen hat. Das geht auf zwei Wegen, nämlich einmal per Mail an politikpodcast@deutschlandfunk.de oder per Sprachnachricht bei Signal oder WhatsApp über die Nummer 0160 91307007. Und dann noch eine schöne Ankündigung. Ganz ohne Beamen können wir uns nämlich alle sehen bei einer kleinen Politik-Podcast-Live-Deutschland-Tour. Zwei Termine haben wir schon auf die Beine gestellt. Einmal am 16. Mai. Da podcasten wir als Umwelt-, Klima- und Energieteam nämlich an der Uni in Greifswald. Und am 6. Juni kommt unser Team Außenpolitik an die Uni Duisburg. Da sind also alle aus dem Ruhrgebiet eingeladen. Wir machen nicht nur einen Live-Podcast vor Ort, sondern wollen auch mit euch, mit Ihnen danach ins Gespräch kommen. Und wer Lust hat, dabei zu sein, entweder in Greifswald oder in Duisburg oder hey, gerne auch an beiden Standorten, dann gerne eine kurze Mail an politikpodcast@deutschlandfunk.de. Weitere Termine stehen übrigens auch noch in Planung, also da kommt noch mehr von uns. Das war Politik-Podcast Folge 312 mit Michael Watzke, Axel Schröder und Ann-Kathrin Büsker. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ich hätte gerne noch, ich hätte, nee, also ich habe eine tolle Geschichte weggelassen. In Frankfurt steht eine Kiste, so ein Spezialapparat. Ja. Wenn es zu einem schweren Störfall kommt mit dem Austritt von Radioaktivität, die radioaktive Wolke zieht über Deutschland, dann gibt es ein Team von zwei Pilotinnen und Piloten, die steigen in so ein Learjet, fliegen nach Frankfurt, klinken dieses Messgerät runter und fliegen die radioaktive Wolke tangential an. Wird immer wieder geübt, um eben Radioaktivität zu messen. Also insofern, wenn bundesdeutsche Behörden diese ganzen Geschichten, Jodtabletten, ja, Sperrkreise, Großübungen, das ist für mich ein Hinweis darauf, so sicher ist es dann doch nicht. Ja, und die Katastrophe wäre einfach, also ich habe mal mit jemandem gesprochen, der mit Evakuierungsmaßnahmen und so Ahnung hat, der sagte, es ist einfach null beherrschbar. Wenn hier in Krümmel das AKW hochgegangen wäre, du hättest doch hier keinen geordneten Rückzug gehabt. Das wäre das totale Chaos. Ja.
Ich wollte eigentlich auch nur den Aspekt
und trotzdem,
Axel, damit ausbringen.
Jungs, ja. Wollt ihr euch vielleicht noch irgendwie per Telefon zusammenschalten? Und
schlagen? Wollen wir uns noch schlagen? Komm her, Axel.
Ja, komm her. Komm her. Ja?
Komm du doch her.
Nee, ey.
Nee, ist mir zu weit.
Sehr schön.